Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 14. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch heute, wie jeden Werktag, 7.07 Uhr, den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte. Ja, wir haben ja gestern das bevorstehende Kass-Urteil zu Man City angekündigt. Jetzt ist es da. Also ich will es mal so sagen, es ist ein englisches Frühstück mit faulen Eiern, wie ich finde.
Ja, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet, muss ich dir recht geben. Man könnte es aber auch natürlich einfach aus Sicht von Manchester City formulieren und einfach sagen, heiter weiter. Denn die können wie bisher weiterarbeiten. Das Kass kippte den Champions-League-Ausschluss nämlich. Warum und wieso die UEFA selbst daran eine Mitschuld trägt und was das für die UEFA und auch das Financial Fairplay bedeutet für die Zukunft, das gibt's gleich bei uns.
Apropos Zukunft, wir widmen uns auch der von Mario Götze. Könnte die tatsächlich in Italien liegen? Und wenn ja, welcher Club dort? Wer würde seine Dienste am besten gebrauchen können?
Dazu ein treffsicheres Geburtstagskind, ein legendäres Duell am Berg der Tour, Top und Flop, bei denen es heute eigentlich nur ums Geld geht. Und natürlich der Ausblick auf den Sporttag. Alles stand jetzt um 7.07 Uhr.
Top-Thema.
Stand jetzt darf Manchester City also Champions League spielen. Der Kass hat die Entscheidung der UEFA kassiert und Manchester City dann eben jetzt doch erlaubt, im neuen Jahr an der Champions League teilzunehmen, weil ja, die UEFA auch die ein oder andere Frist übersehen hat, Sachen, die die UEFA City vorgeworfen hat, einfach verjährt waren. Hast du damit gerechnet, dass tatsächlich dieses Startverbot für die Champions League dann doch nochmal gekippt wird?
Also ehrlicherweise habe ich damit nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass der oberste Gerichtshof dieses Urteil von einer durchaus kompetenten Stelle, müsste man sagen, von der UEFA, die dafür zuständig ist, dann eben auch bestätigt, dass die jetzt ihrerseits wiederum sogar Verfehlungen der UEFA damit reinschreiben und sagen, hey, da habt ihr aber nicht so ganz und ihr habt irgendwie auch Frist nicht eingehalten. Das halte ich als total deppert. Und wenn man so ein Urteil ausspricht, 2 Jahre, der große Henkelpott, der das da nicht mitspielen zu dürfen, 30 Millionen an Strafe, dann muss das Hand und Fuß haben. Ich habe damit nicht gerechnet und damit wird die UEFA meiner Ansicht nach extrem in ihrer Institution und ihrer Glaubwürdigkeit geschwächt. Und das bleibt meiner Ansicht nach in der Fußballwelt nicht ohne Folgen. Oder wie schätzt du das ein?
Nee, sehe ich genauso. Da hat sich die UEFA unter Umständen nicht den besten Dienst damit erwiesen, dann eben mit so einer schwammigen Beweislage dann da vors Kass zu ziehen. Wir haben mal Christoph Albers von 90plus über die Folgen dieses Urteils für die UEFA, aber auch für die Zukunft des Financial Fairplay gefragt. Christoph Albers, der beschäftigt sich regelmäßig mit diesen Themen und der macht auch gleich bei uns im Interview klar, die Versäumnisse, die dazu geführt haben, dass die Strafe für City eben so verringert wurde, die liegen klar, wie wir eben auch schon gesagt haben, bei der UEFA. Er spekuliert aber auch über mögliche Gründe für diese Versäumnisse. Hallo Christoph.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Christoph, was bedeutet denn jetzt dieses Urteil für die UEFA? Sind deren Strafandrohungen eigentlich überhaupt noch ernst zu nehmen, wenn sie so leicht gekippt werden können?
Das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Fall drauf an. Es gab ja auch schon Beispiele, wo die UEFA ihr Strafmaß durchsetzen konnte. Das waren dann aber in der Regel eher kleine Fälle. Was man jetzt vor allem gesehen hat, sind 2 Sachen. Einmal, dass es für große Vereine mit großen Möglichkeiten und großem Prestige durchaus möglich ist, das Ding so lange durchzuboxen, bis man es kippen kann. Und es zeigt, dass die UEFA in manchen Fällen dann doch nicht so rigide vorgeht, wie man es erwarten könnte. Was man jetzt bei dem Urteil gesehen hat, dass die UEFA Versäumnisse auf ihrer Seite einfach vorzuweisen hat, wie dass einfach Verjährungsfristen nicht eingehalten worden sind, dass die Begründungen teilweise nicht so akkurat formuliert worden sind, wie sie es hätten sein müssen. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, hat die UEFA alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihr Urteil durchzudrücken? Und ich glaube, das kann man an der Stelle verneinen. Und da muss man dann natürlich darüber sprechen, warum diese Versäumnisse auf Seiten der UEFA entstanden sind.
Hast du da eine Vermutung, was da der Grund sein könnte? Denn ich meine, es ist ja erstmal nach außen auch ziemlich peinlich, wenn so ein Vorfall vor Gericht dann diskutiert wird und am Ende dabei rauskommt, die anklagende Seite hat eigentlich diverse Formfehler begangen.
Ja, das ist natürlich in erster Linie erstmal peinlich für den Verband, auf jeden Fall. Die möglichen Gründe sind natürlich schon klar zu sehen. Also die UEFA hat grundsätzlich natürlich erstmal kein großes Interesse, einen Verein wie Manchester City von seinen Wettbewerben auszuschließen. Manchester City ist seit Jahren wahrscheinlich die stärkste oder mindestens zweitstärkste Mannschaft in England. Mit Pep Guardiola, Kevin De Bruyne und so weiter sind da natürlich auch jede Menge prominente Namen, die auch Zuschauer anziehen. Das heißt, das ist erstmal für die Attraktivität der Wettbewerbe zuträglich ist, wenn Manchester City daran teilnimmt. Des Weiteren ist natürlich auch klar zu sehen, dass da gewisse Geldflüsse vorhanden sind, was Sponsoring und sowas angeht. Wobei man da sicherlich auch sagen muss, dass gerade PSG und Katar eine deutlich größere Nähe noch aufweisen als Manchester City. Von daher muss man das sicherlich noch deutlich detaillierter und differenzierter betrachten, als ich das jetzt kann. Nichtsdestotrotz liegt da auch die Vermutung nahe, dass es da gewisse Verbindungen gibt. Und natürlich gibt es da auf mikropolitischer Ebene in der UEFA sicherlich einige mögliche Gründe, warum man da eventuell von einer sorgfältigeren und gezielteren Verfolgung abgesehen hat.
Da kann ich auch noch mal was einschieben. 2014, da wurde ja auch schon mal gegen Manchester City von Seiten der UEFA ermittelt. Die Ermittlungen wurden dann aber relativ schnell wieder eingestellt. Da wurde ja auch gesagt, im Hinterzimmer, da wurde was gedealt, da wurden Deals ausgehandelt unter tatkräftiger Mithilfe des damaligen UEFA-Generalsekretärs Gianni Infantino. Der ist ja mittlerweile FIFA-Präsident. Also das, was du da eben geäußert hast, das hat ja durchaus eine Vorgeschichte und ist durchaus belegbar.
Ich möchte da an der Stelle auch nicht zu viel spekulieren, weil man da auch immer aufpassen muss, was man wem vorwirft. Auch um fair zu bleiben. Mhm. Aber zumindest liegt die Vermutung nahe, dass es da gewisse Gründe gibt, Manchester City nicht in dem Maße zu verfolgen, wie es vielleicht möglich wäre. Weil ich traue der UEFA schon zu, dass da Leute sitzen, die den nötigen Überblick und die nötige Kompetenz besitzen, um so einen Fall auch entsprechend aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite, und das muss man auch klar sagen, ist es nicht besonders einfach für einen Verband, etwas so zu formulieren, dass es juristisch bis zum Schluss durchsetzbar ist. Letztendlich befindet man sich ja im Sportrecht, aber es ist immer noch eine Frage, inwiefern man das denn auch auf Zivil- und Wirtschaftsrecht denn ummünzen kann. Und das ist nicht immer so einfach, aber ich glaube, dass die nötigen Kompetenzen da an sich vorhanden gewesen wären, um das besser durchzusetzen.
Was bedeutet das denn jetzt fürs Financial Fairplay als Gesamtes? Ist das jetzt tatsächlich, wie überall geschrieben steht, ein zahnloser Papiertiger, mit dem du eigentlich überhaupt nichts mehr anfangen kannst, der eigentlich auch abgeschafft werden könnte?
Also da muss man vielleicht auch erstmal auf den grundsätzlichen Charakter des Financial Fairplays eingehen. Und das eigentliche Motiv war ja, dass man versucht, Vereinen dabei zu helfen, wirtschaftlich solider dazustehen. Das heißt, dass man versuchen will, Zahlungsunfähigkeiten bei Vereinen zu vermeiden. Dafür wurden ja auch die Regeln so eingeführt, zum Beispiel eben, dass Vereine über eine Periode von 3 Jahren nur maximal 5 Millionen Euro Verlust machen dürfen, es sei denn, der Besitzer gleicht das aus. Ich glaube, dann liegt das Limit bei 30 Millionen. Das hat natürlich erstmal zum Zweck, dass die Vereine sich nachhaltiger aufstellen. In dem Zuge kann man auch erwähnen, dass zum Beispiel zu den Verlusten oder dass bei den Verlusten gewisse Ausgaben ausgerechnet werden, wie eben Investitionen in Nachwuchsbereich, in Infrastrukturprojekte, in Frauenfußball und so weiter. Das heißt, dass man im Prinzip einfach nur den Vereinen helfen will, nachhaltiger zu arbeiten und dass sie eben weniger von Zahlungsunfähigkeiten bedroht sind. Letztendlich ist die Folge dieser Regel ja auch, dass vor allem verhindert wird, dass mehr Vereine dem Modell von Manchester City und Paris Saint-Germain folgen und eben durch horrende Investitionen von Investoren in diese Eliteklasse aufschließen. Und letztendlich zementiert man damit ja in erster Linie auch den Status quo. Ich glaube, sonst wäre die Durchsetzbarkeit auch schwer gewesen für diese Regel, wenn die großen Vereine dagegen rebelliert haben. Aber so kommt es ihnen ja auch gewissermaßen zugute, weil es für Vereine deutlich schwieriger wird, große Summen zu investieren, um die Lücke zu schließen. Und da muss man sagen, ist es schon eine gewisse Ironie, dass sich jetzt diese Regel gegen einen Verein wie Manchester City hätte wenden können, der ja eigentlich auch ein Vorbild ist für das, was man damit verhindern will. Letztendlich muss man da auch dann vielleicht die Erwartungshaltung auch ein bisschen anpassen. Was ist der eigentliche Sinn dieser Regel? Ja, und bei Manchester City muss man sagen, ist die Gefahr, dass eine Zahlungsunfähigkeit entsteht, nicht allzu groß. Von daher, Erwartungsmanagement ist da sicherlich auch eine Sache. Und ich glaube, da hat die UEFA lange Zeit auch versäumt, klar zu kommunizieren, dass es eben nicht primär darum geht, Wettbewerbsgleichheit zu gewährleisten.
Aber trotzdem muss man schon sagen, es haben viele kleinere Vereine schon wegen geringerer Verstöße gegen das Financial Fairplay Ärger gekriegt, sind aus der Champions League, aus der Europa League ausgeschlossen worden. Man City hat es trotzdem geschafft, um diese Strafe jetzt herumzukommen, auf welche Art auch immer. Was würdest du jetzt sagen, abschließend dieses CAS-Urteil, wie würdest du es einordnen? Rechtlich sauber natürlich, aber was bedeutet es für den Fußball?
Ja, für den Fußball bedeutet es natürlich in erster Linie, dass man weiter diskutieren muss, wie man Wettbewerbe und den Wettbewerb allgemein strukturieren will. Welche Maßnahmen könnte es geben, um eine größere Chancengleichheit zu gewährleisten? Welche Möglichkeiten gäbe es, um mehr Solidarität im Fußball von der Elite bis zum Amateurbereich einzubringen? Was hat man da für Möglichkeiten? Ich glaube, das ist eine Debatte, die jetzt im Zuge dessen vielleicht nochmal losbrechen könnte oder sollte. Andererseits bedeutet das für den Fußball natürlich auch, dass erstmal ein Zeichen Richtung weiter so gesetzt wurde. Also ich glaube, man braucht nicht damit zu rechnen, dass in der nächsten Zeit große Vereine über das Financial Fairplay stolpern werden. Da wird es offenbar immer Möglichkeiten geben, das zu umgehen. Es ist ja auch im Grunde keine Überraschung. Und ich glaube, das ist vielleicht so mein schließendes Fazit dazu, dass man im Endeffekt auch gar nicht damit rechnen musste, dass diese Sperre für 2 Spielzeiten bis zum Schluss durchgesetzt wird.
Christoph Albers von 90plus, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ein Urteil, über dessen Konsequenz das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen ist, da kommt noch was nach. Und Gary Lineker, Englands Ex-Fußballstar und seit Jahren ja auch TV-Moderator für die BBC und für BT, der hat es bei Twitter gestern auf den Punkt gebracht. Für ihn ist es eine große Frage, kann die UEFA die Folgen überleben? Andreas, das hast du ja auch eben schon aufgeworfen. Also es könnte da richtig viel Ärger noch nachkommen.
Ja, das glaube ich auch, weil ich einfach glaube, dass wenn die UEFA jetzt irgendeinen Club, der genug Power hat, zu irgendetwas verdonnert, dann stellt sich der Club hin und geht einfach bis zur letzten Instanz. Sicherlich juristisch völlig vernünftig, das dann auch zu tun seitens des Clubs. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Und wenn es eben einen unserer deutschen Clubs betreffen würde, würden wir auch sagen, hey Leute, zieh doch jedes Register. Aber es ist halt schwierig, weil die Glaubwürdigkeit jetzt der UEFA einfach beschädigt ist und, wie man so schön sagt, eine lame duck ist. Das einzig Gute daran, wenn man dem Ganzen jetzt mal was Positives abgewinnen möchte, Manchester City spielt ja ab und zu auch einen ganz schicken Fußball, Pep Guardiola ist ein sympathischer Junge, wir haben ja zum Beispiel auch Ilkay Gündogan, deutscher Nationalspieler, der dort spielt, oder auch De Bruyne, dem man immer gerne beim Fußballspielen zuguckt. Wir sehen sie im internationalen Geschäft. Das ist ganz schön. Pep hat sowieso gewusst, dass das Urteil so ausgehen wird. Aber ansonsten ist es, also ich weiß es nicht so genau.
Ja, Geschmäckle bleibt irgendwo und ich bin mir sicher, wir haben noch nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist very British. Weil sich der The All England Lawn Tennis Club gegen eine Pandemie versichert hatte, schütten die Veranstalter des Tennisturniers in Wimbledon dennoch ein Preisgeld aus. 11 Millionen Euro sind es insgesamt, knapp 28.000 Euro bekommen die gemeldeten Spielerinnen und Spieler. Das ist unterschiedlich abgestuft, Qualifikant, Doppel-, Rolli-Wettbewerbe, aber sie schütten Geld aus. Das ist eine schöne Geste, vor allem für die Spieler, die eben nicht die großen Einkünfte haben und möglicherweise einfach so bei diesem Turnier hätten noch teilnehmen können. Tolle Sache.
Und unser Flop sind endlose Proteste. Wir hatten ja schon davon berichtet, dass Preußen Münster jedes Unentschieden und jede Liga nach dem Restart in der dritten Liga am grünen Tisch gerne annulliert haben wollte, und damit nicht genug. Dem mangelnden Fairplay wird jetzt sogar von oberster Stelle vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten einer draufgesetzt. Der Preußen-Präsident Christoph Stresser, der sagte nämlich, ich persönlich werde dafür plädieren, zumindest ein Verfahren als Musterprozess vor ordentlichen Gerichten weiter zu betreiben. Das Sportgericht des DFB scheint er also nicht sonderlich ernst zu nehmen. Ich war und bin nicht so naiv zu glauben, dass man von der Gerichtsbarkeit dieses Verbandes, der mich als Mitglied zu unterwerfen hat, Recht bekommen würde. Vielleicht geht er ja bis zum Kass.
Ja, da hat man im Moment ja ganz gute Karten, also.
Geburtstagskind des Tages.
Der beste westdeutsche Biathlet der 80er Jahre wird heute 61 Jahre alt. Happy Birthday, Peter Angerer.
Einmal gewann Angerer den Gesamtweltcup und erholte zwischen 1980 und 88 5 olympische Medaillen im Einzel und mit der Staffel. Sein persönlicher Höhepunkt war natürlich 1984 Gold im Einzelrennen über 20 Kilometer. Dazu kamen noch insgesamt 5 WM-Medaillen.
1984, da bekam er übrigens auch den Bambi überreicht, aber Peter Angerers Karriere hatte auch Schattenseiten. Das Jahr 1986 zum Beispiel, bei den deutschen Meisterschaften, da hatte Angerer schon klar in Führung gelegen, doch dann kam tückisch für Biathleten die Nähmaschine. Er leistete sich plötzlich 5 Fehlschüsse und fiel noch auf Platz 3 zurück. Und dann wurde er bei der WM in Oslo auch noch positiv auf eine verbotene Substanz getestet und für ein halbes Jahr gesperrt.
Die Strafe fiel relativ mild aus, weil der Verband offenbar glaubhaft erklären konnte, dass ein Arzt Angerer ein Grippemittel verordnet hatte, in dem die verbotene Substanz enthalten war. Angerer war also entlastet, durfte dann bei Olympia in Calgary dann auch die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen. Mit der Staffel holte er dort dann noch einmal Silber.
Schöner Abschluss seiner Karriere als Biathlet, die Angerer nach Calgary dann tatsächlich auch beendete, und danach betrieb er eine Skischule, ist darüber hinaus im Sportmarketing tätig und heute feiert er Geburtstag. Happy Birthday, Peter Angerer.
Heute in der Sportgeschichte.
5-mal insgesamt gewann Jacques Anquetil zwischen 1957 und 1964 die Tour de France und am 14. Juli 1964 zum letzten Mal. Doch dieses Mal, da war es weniger souverän als die Male davor.
Denn 1964 hatte Anquetil mit seinem Landsmann Raymond Puydeur einen nahezu gleichwertigen Konkurrenten. Über 3 Wochen lieferten sich beide Franzosen ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur 20. Etappe beim Anstieg hoch zum Puy de Dôme.
Dort machte Puydeur den rennentscheidenden Fehler, der ihn letztlich den Toursieg kosten sollte, denn eigentlich war Anquetil völlig platt gewesen. Er schaffte es aber, sein Pokerface zu bewahren, und damit verhinderte er, dass der viel fittere Puydeur die Gunst der Stunde nutzte, um ihn zu attackieren.
Ellenbogen an Ellenbogen fuhren sie also beide den Berg hinauf. Erst kurz vor dem Ziel bemerkte Puydeur, wie kaputt sein Gegner wirklich war, und fuhr ihm dann davon. Er konnte allerdings nur 14 Sekunden gut machen, und das war letztlich zu wenig, um Anquetil vom erneuten Toursieg abzuhalten.
Den brachte Anquetil dann am 14. Juli 1964 beim abschließenden Zeitfahren von Versailles nach Paris unter Dach und Fach, und er gewann letztlich die Tour mit 55 Sekunden Vorsprung, am Ende zum 4. Mal in Folge, zum 5. Mal insgesamt. Anquetil war also erneut der strahlende Sieger, und der eigentlich viel beliebtere Puydeur, der wurde wieder mal geschlagen, wie immer in seinem Leben bei der Tour. Er trug nämlich in seiner gesamten Karriere nie das gelbe Trikot.
Stand jetzt aktuell.
Wer nimmt Mario Götze? Diese Frage wird aktuell unter Fußballfans natürlich heiß diskutiert. Der Weltmeister von 2014, der sucht ja nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund eine neue Herausforderung. Die Frage ist nur, wo? Diese Frage ist nämlich Stand jetzt noch offen. Bleibt er in der Bundesliga? Angeblich soll Hertha interessiert sein oder geht er doch ins Ausland? Und im Zusammenhang mit dem Ausland wird ja vor allem auch immer wieder über ein Engagement in Italiens Serie A diskutiert. Doch zu welchem Club könnte er da eigentlich passen? Wir spekulieren mal ein bisschen hier bei Stand jetzt zusammen mit Sascha Baharian von Calcio Siamo Noi, dem Serie A Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Sascha.
Hallo Malte.
Ja, was wir vor ein paar Monaten schon mal gehört haben, Roma, Lazio, das war was von der Gazzetta dello Sport ins Spiel gebracht worden war, vor dem Hintergrund, dass das Kind von Mario Götze Rome heißt. Was ist da dran? Genau. Würde der überhaupt nach Rom passen?
Also, wenn ich mir jetzt mal so die Situation bei beiden Römer Mannschaften so anschaue, also die AS ist ja momentan eher auf dem Spartrip und da sollte eigentlich auch der Club verkauft werden. Daher denke ich, dass er bei der Roma keine Rolle aktuell spielt, da der Club Presi Palotta halt nicht wirklich vorhat, noch weiter in den Club hinein zu investieren. Bei Lazio kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Götze in Simone Inzaghis 3-5-2 reinpasst, da Inzaghi weder mit einem klassischen Zehner agiert, sondern eher mit einem Sechser und zwei Achtern. Und diese zwei Achter werden dann von wirklichen Schwergewichten wie Sergej Milinkovic-Savic und Luis Alberto begleitet. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch so der Doppelsturm übrig. Klar, da könnte man Götze so als hängenden Part neben Immobile aufstellen. Aber ich glaube nicht, dass er zu dem schnellen Umschaltspiel von Inzaghi passt, da er einfach zu wenig Tempo mitbringt. Daher, auch wenn das Kind Rome heißt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein Hauptstädter-Club in Frage kommt.
Würde er denn grundsätzlich von seiner Spielweise, von seiner Position her in Italien überhaupt in die Serie A passen? Wäre das was, wo er dann vielleicht auch nochmal zu alter Stärke zurückfinden könnte in der Liga?
Also Götze ist ja eher ein klassischer Zehner, der nach vorne viel Freiheiten braucht, um seine komplette Kreativität vollends ausschöpfen zu können. Und daher denke ich generell, dass er bei einem Wechsel sehr viel Wert auf den Trainer und dessen System legen sollte. Und wenn ich mir jetzt so die Clubs anschaue, wo er ins System passen würde, da käme momentan Milan in Frage. Da ist momentan unter Pioli wird ein 4-2-3-1-System gespielt. Wie damals bei Klopp unterm BVB könnte Götze da natürlich den Zehner geben. Aber die Zukunft von Pioli ist ja sehr, sehr unsicher. Rangnick steht ja da in den Startlöchern. Und die Frage ist natürlich, ob Rangnick direkt den Trainerposten und die Position des Sportdirektors übernimmt oder ob man tatsächlich bei den Rossoneri erstmal den Weg geht, dass man Pioli behält, weil er momentan sehr, sehr gute Arbeit leistet und Rangnick erstmal nur den Sportdirektor gibt. Wäre das der Fall, könnte ich mir theoretisch jetzt rein taktisch gesehen vorstellen, dass Götze bei Milan in diesem 4-2-3-1-System unter Pioli aufblühen könnte. Aber wenn wirklich Ralf Rangnick das Zepter übernimmt, auch als Trainer, dann würde er wahrscheinlich auf sein präferiertes 4-4-2 umsteigen. Und da sehe ich Götze wiederum nicht wirklich. Wenn ich mir Inter anschaue mit Antonio Conte, der setzt halt eher auf ein 3-5-2. Und er hat ja jetzt schon riesige Probleme, Christian Eriksen in sein System zu integrieren, da dieses 3-5-2 meistens mit einem Sechser und zwei Achtern gespielt wird. Das hat er extra wegen Eriksen umgebaut, hat den Zehner damit eingebaut, aber irgendwie kommt Eriksen nicht an sein Leistungsniveau, was er beispielsweise in England hatte. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Conte jetzt noch Lust hat, einen zweiten klassischen Zehner zu holen, wenn er schon solche Probleme hat, Eriksen zu installieren. Und dann stellt sich ja obendrein überhaupt die Frage, bleibt Conte überhaupt, da er letztens noch die Vertrauensfrage gestellt hat, aufgrund der schlechten Ergebnisse in den letzten Wochen und sogar angekündigt hatte, dass er am Ende der Saison eine Entscheidung treffe. So, wie diese aussehen wird, ob die dann pro oder contra Inter ist, muss ja dann auch nochmal abgewartet werden. Ne? Was ich trotz alledem interessant finde bei den Nerazzurri ist, falls Conte jetzt wirklich sich verabschieden würde im Sommer, dann wird er so ein Name wie Allegri ins Spiel gebracht. Und Allegri wiederum spielt schon gerne mal mit einem Zehner. Das hat er auch bei Juve damals gemacht, wo er versucht hat, Dybala in diese Position zu pressen, was ja nicht so wirklich geklappt hatte. Aber sollte es Allegri werden im Sommer, dann könnte ich mir wieder vorstellen, dass auch ein Götze bei Inter eine gewisse Zukunft hätte.
Wie sieht es mit Götze bei Fiorentina aus? Da wurde ja jetzt auch drüber spekuliert, weil sein alter Kumpel aus Bayern-Zeiten, Franck Ribéry, dort ja spielt. Die Akklimatisierung, wurde gesagt, würde ihm dadurch erleichtert.
Formationstechnisch haben sie jetzt momentan mit Beppe Jacchini einen Fußballlehrer, der eher auf ein 3-4-3 oder auch um 3-5-2 setzt, aber auch er spielt lieber mit einem 6er und 2-8ern. In einem 3-4-3 sehe ich Götze gar nicht. Ja, und dann ist halt auch die Frage, will die Viola wirklich auch mit Jacchini in die neue Saison gehen? Der Kerl hat jetzt in den letzten 8 Spielen lediglich einen Dreier verbuchen können und ja, im Fußball, den die Fiorentina spielt, ist auch sehr zäh. Es werden auch keine richtigen Namen so als Nachfolger jetzt ins Spiel gebracht. Ich habe jetzt letztens gelesen, Daniele De Rossi, der ist ja als Trainer ein absolutes Greenhorn. Den kann man gar nicht einschätzen, wie der taktisch das Ganze angehen wird. Aber wenn wir uns jetzt so die Transferpolitik der Fiorentina anschauen, ja, die ja gerne so ausrangierte Fußballstars holen, die ja im Herbst ihrer Karriere sind, könnte ich es mir bei einem Götze schon vorstellen, dass er da reinpasst. Und ich auch ein bisschen so das Gefühl habe bei der Fiorentina, dass auch viel auf Marketing bei den Transfers Wert gelegt wird. Daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass das passieren könnte. Aber aktuell ist das taktisch gar nicht einzuschätzen, wie die Fiorentina dann auflaufen wird. Die sind im Zentrum auch gut aufgestellt. Also er hätte auch dort schon eine gewisse Konkurrenz.
Gibt es denn einen Club, wo du sagst, ja, das könnte gehen?
Also ich kann mir tatsächlich in Italien wirklich nur den AC Mailand gerade vorstellen. Und das ist auch irgendwo so ein bisschen mein Wunsch, dass die Rossoneri an Pioli festhalten, weil das 4-2-3-1-System arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Allein solche Ergebnisse wie gegen Juventus, wo sie 4-2 gewonnen haben und auch eigentlich seit Wochen tolle Leistungen da abliefern, würde ich es auch total konstruktiv finden, wenn man an Pioli festhält. Und für mich ist das einzige System, wo Götze reinpasst. Und deswegen, wenn ich mich festlegen müsste, rein taktisch, würde ich Milan vorschlagen. Aber dann kommt ja nochmal das Gehalt von Götze ins Spiel. Und so wie ich recherchiert habe, verlangt der gute Mann ja 7 Millionen. Und die wird er bei dem AC Mailand und ich glaube auch bei vielen anderen italienischen Vereinen, wird er die nicht bekommen. Da müsste Götze wirklich erhebliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Und ob er das macht, lieber Malte, das stelle ich mal so dahin. Ne?
Müssen wir mal sehen. Dann wird es am Ende wahrscheinlich doch die Hertha, weil das wohl der einzige Club ist, Richtig. Der aktuell dann noch im Geld schwimmt. Wir werden es abwarten und bei Stand jetzt natürlich beobachten. Sascha Baharian war das von Calcio Siamo Noi, dem Serie A-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Sascha, vielen Dank.
Gerne, gerne.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute spielt Chelsea gegen Norwich in der Premier League. In der Serie A in Italien empfängt der Überraschungstabellendritte Atalanta Bergamo den Tabellenvorletzten aus Brescia.
Und in Berlin wird weiter Tennis gespielt bei den Bet 1 Aces. Heute und morgen noch an der Hundekehle im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen. Und natürlich nur nach ausgiebiger Desinfektionsdusche. Wenn man die nämlich nicht über sich hat ergehen lassen, darf man nicht auf den Center Court. Und das war's für heute mit Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid.
Ja, wir wünschen euch einen schönen Dienstag. Heute war jetzt, was das Sportliche angeht, nicht so richtig viel auf dem Zettel. Also das heißt nicht so viele Entscheidungen. Trefft ihr doch mal eine Entscheidung. Zieht heute, wenn ihr fertig seid mit dem Arbeiten oder zur Mittagspause oder wie auch immer, doch mindestens mal die Turnschuhe an. Also ob ihr dann laufen geht, das bleibt ja euch überlassen, ja? Also, und uns könnt ihr noch einen Gefallen tun, ihr abonniert einfach Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Könnt ihr uns dann auch bewerten, ein paar Sterne geben und wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Und mehr Podcasts aus der Welt des Sports gibt's natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Die könnt ihr nämlich auch wunderbar beim Laufen oder wenn ihr anderswo mit euren Turnschuhen hingeht, einfach hören auf eurem Handy mit dem Podcatcher eures Vertrauens, ganz einfach zu hören, Sport allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Oh.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.